schauen wir dafür mal in unsere Forschung Realkonstruktivismus und uns an, was sind die Merkmale ko-kreativer Sinnsysteme, also von Systemen, die tatsächlich kreativ sein können, die im Flow bleiben können. Eins davon ist ja definitiv Hintergrundvereinbarung, so wie in unserer Demokratie das Grundgesetz und was darauf aufsetzt. Die sind da und erlauben, dass sich darauf Kreativität entfalten kann. Das ist ein zweiter Punkt, die durchs gesamte System meandert, von allen Seiten. Ein weiterer Punkt ist aber der, dass diese Hintergrundvereinbarung, und ich liste jetzt gerade mal ein paar Merkmale auf und beantworte darüber dann die Frage, diese Hintergrundvereinbarung entwickeln ganz natürlich Paradoxien, Störungen und Konflikte. Und mit diesen Paradoxien, Störungen und Konflikten muss nun die Gesellschaft umgehen. Und sie bildet insgesamt solche Rhythmisierungen. Wir müssen das gar nicht großartig forcieren. Sobald wir die Hintergrundvereinbarungen haben, entwickelt sich sowas von ganz allein. Das siehst du in jedem Pogo, in jedem Moshpit, solange du keine Violent Dancers dabei hast. Und auch dann, wenn die reinkommen und der Rest hat seine Hintergrundrhythmisierung gut drauf, das muss man nicht groß besprechen, das muss man nicht groß an die Tafel hängen oder so, das rhythmisiert sich von ganz alleine, haben die Violent Dancers darin keine Chance.
Und das war Gitta Pein, eine Wortakrobatin, Komplexitätsexpertin. Was passiert eigentlich, wenn Verwirrung auf Bewunderung trifft? Und wenn Konflikte plötzlich zu Chancen werden? Mit ihrer einzigartigen Pogo-Fähigkeit zeigt sie uns, wie wir das Chaos unserer Zeit nicht nur überleben, sondern darin aufblühen können. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und unabhängig davon, dass ihr ja schon heute im Intro die Stimme von meinem lieben Gast gehört habt, möchte ich trotzdem nochmal so ein, zwei Worte vorab zu ihr verlieren. Ich glaube, wenn ich einfach mal mit euch teile, wie die liebe Gitta Pein so in mein Leben gekommen ist, dann kann das sicherlich schon mal helfen, auch zu wissen, was das heute für ein Gespräch wird. Also, ich darf ganz offen sagen, dass die liebe Gitta Pein mir auf LinkedIn zum ersten Mal virtuell über den Weg gelaufen ist. Und ich würde fast sagen, dass es so wahrscheinlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung von mir selber, so grobe 5 Aggregatzustände gibt, wenn man die Posts von der Gitta Pein liest. Also der erste, ich glaube, der allererste hat irgendwie was in mir ausgelöst, so, okay, was will die Autorin mir jetzt eigentlich ganz genau sagen? Dann gab's aber auch so Aggregatzustände, die lauteten, krass, Alter, was die raucht, das will ich auch. Es gab aber auch so, okay, ja, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Aber ich sehe deinen Punkt und hätte es vielleicht anders formuliert. Und dann aber auch sowas wie, wow. Wenn ich es also hätte beschreiben sollen, dann genau so. Leider gelingt es mir nicht. Und aber auch so einer, und das sage ich jetzt natürlich mit Augenzwinkern, weil die liebe Gitta mir gegenüber sitzt, ach komm Gitta, komm mal auf den Arm, ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, Gitta bezeichnet das unter anderem nicht nur in ihrem Buch als Pogo-Fähigkeit, vielleicht damit umzugehen. Ich würde das wahrscheinlich sogar als eine ultimative Querschnittskompetenz für unsere heutige und vielleicht die zukünftige Zeit bezeichnen. Ich packe sie mal in die Liga Hannah Arendt unserer Zeit und irgendwie als echte Wortakrobatin. Und unabhängig davon, dass ich jetzt selber kein Akrobat bin, glaube ich, wenn man Akrobaten fragen würde, was total wichtig ist bei ihrer Arbeit, dann würden sie wahrscheinlich sagen, dass Präzision quasi überlebenswichtig ist. Und genau, damit eigentlich Leichtigkeit entstehen kann, würde ich sagen, würden sie genau nochmal das Bild mit den Akrobaten sagen, muss man super präzise sein und unglaublich viel trainieren. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Gitta.
Moin, ich freue mich hier zu sein. Das war ja ein Intro. Über das auf den Arm nehmen und komm mal runter, müssen wir noch reden. Ne?
Super. Ich werde versuchen, den Raum zu halten. Aber Gitta, ich will nochmal das Bild, was ich gerade benutzt habe, eigentlich als einen Einstieg in unser Gespräch nutzen und dich mal fragen, wie wichtig ist dir Präzision?
Ja, da würde ich jetzt so als Komplexitätsfreak sagen, kommt auf den Kontext drauf an. Ja, also wenn es einfach mal darum geht, so draufkloppen und gucken, was passiert, ist Präzision keine gute Idee. Aber wenn es darum geht, sein Fachwerk zu können, wie du es, also ich fand den Akrobat-Vergleich, finde ich hier einfach großartig. Training, 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 Präzision ist relevant, weil sonst fällst du einfach runter. Das gilt natürlich auch für Sprache, Kommunikation, Systemanalyse, Komplexitätsmanagement, die Sachen, mit denen ich mich befasse. Ich mache das ja nun seit 1988 und das merkt man auch. Aber was Präzision angeht, aus Perspektive von Komplexitätsmanagement, ist da der wichtige Punkt, sie auch nicht zu können. Denn ich muss ja berücksichtigen, ich rede mit unterschiedlichen Leuten, ich bewege mich in unterschiedlichen Kontexten. Ja, wenn ich immer nur präzise arbeite, verliere ich manchmal Tempo. Manchmal führt die hohe Präzision mit Tempo dazu, dass kein Schwein folgen kann. Insofern, ja, Präzision ist ein Instrument, das man können sollte in seinem Fachbereich. Gerade bei der sozialen Analyse und im politischen Organisationsmanagement finde ich sie sehr wichtig. Aber ich muss auch dazu in der Lage sein, zu sagen, so hier brauche ich sie nicht. Das kann nur ein Könner.
Glaubst du das? Ich bleibe jetzt nochmal bei dem Begriff Präzision. Vielleicht kriegen wir irgendwie so gemeinsam den Bogen. Ich will natürlich auch, also möglichst zügig auch vielleicht das in den Kontext von Pogo-Fähigkeit stellen. Das ist ja ein Wort, das du formuliert hast. Aber zunächst nochmal zurück eben. Glaubst du das Präzision? Und wenn ich jetzt sage, das Gegenteil, dann weiß ich, dass wir beide jetzt vielleicht nicht nur in linearen Polaritäten denken, aber dass Präzision das Gegenteil von Schnelligkeit ist?
Nein. Ich gucke wieder aus Perspektive von Komplexitätsmanagement. Wenn ich mit Komplexität umgehe, entsteht Präzision immer auf einer bestimmten Dimension. Ich beobachte einen komplexen Raum, lege meine Dimensionen an, wie ich das beobachten will und entwickle dann auf den Dimensionen Differenzierung. Das wäre jetzt hier der Präzision angewendet. Jetzt führt das im Komplexitätsmanagement, im Steigenden, erst einmal zu einer Verlangsamung. Aber je besser jemand dann lernt, rational und systemisch zu analysieren, desto schneller wird das, sodass schlussendlich Präzision mit demselben Tempo wie auch die Fähigkeit, einen Raum hochdimensioniert anzulegen oder um es einfacher zu sagen, mehr perspektivisch anzulegen, dann auch weiter steigt. Bis zu dem Punkt, wo ich aus dem Nichts hochdimensioniert und hochdifferenziert arbeiten kann und das Tempo reich.
Also in meinem Verständnis auch von dem, was du ja nicht nur in deinem Buch geschrieben hast, sondern auch so, wie gesagt, in deinen, ich glaube, nahezu täglichen LinkedIn-Posts, du darfst mich gerne korrigieren, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist ja auch so eine Art von Umarmung des sogenannten Fertigwerden-Prinzips. Also dass es ja auch Momente gibt, ne, da kann man jetzt weiter ausdifferenzieren und eben, wie du sagst, immer vermeintlich präziser werden. Und gleichzeitig aber ja diese Präzision durchaus auch manchmal dazu beiträgt, dass man nicht nur langsamer wird, sondern fast in so einen Stuck-Zustand kommt und gar keiner mehr weiß, was man machen soll. Mhm. Und dass es ja durchaus mal eine gesunde Bewegung sein kann, und vielleicht gehen wir da auch nochmal später darauf ein, eher in etwas zu verfallen, was ja in unserer, ich glaube, du nennst das ja auch Wertschätzungskultur in Form von Agile und, ich weiß nicht, auch grünen Stuhlkreisen, die wir alle so haben, ja als manchmal auch missverstandenes, altes, hierarchisches Prinzip verstanden wird, wenn jemand einfach mal sagt, so jetzt alle irgendwie geradeaus Klappe halten und machen, oder?
Ja, richtig. Ken Wilber hat dazu schon eine Menge gesagt in seinem schönen Buch Boomeritis zum Beispiel und im Zusammenhang mit Spiral Dynamics, wovon ich kein Fan bin, muss ich dazu sagen, weil das ist ein Modell, das funktioniert nicht empirisch meiner Ansicht nach. Aber das grüne Wem, ja, wo alles gleich behandelt werden muss, wo auf alles Rücksicht genommen werden muss, da kann man keine Entscheidungen mehr fällen schlussendlich. Da ist es relevant, tatsächlich kontextuale Hierarchie zu können. Ich nenne das auch gerne fluktuierende Kompetenzhierarchie. Mhm. Ja, einfach sagen zu können, so Schluss aus, jetzt haben wir genug geredet. Ne, du machst das, du machst das, du machst das. Und entscheiden sollten das am besten immer diejenigen, die das auch können. Mhm.
Jetzt hast du gerade auch schon irgendwas genannt, wo ich auch total mit dir übereinstimme, obwohl ich eben auch durchaus aus dieser, nenn das jetzt mal, integralen Welt komme, wobei ich eben auch da total bei dir bin. Also ich glaube, das ist ja ein ganz großer Unterschied oder wahrscheinlich der entscheidende Unterschied darin besteht, fliege ich sowas eben auf so einer, sage ich jetzt mal, sehr eindimensionalen Spiral Dynamics Ebene methodisch immer nur an und glaube auch, dass die Farben irgendeine Bedeutung haben und auch jede von diesen Dimensionen oder von diesen Reifegraden irgendwie auch sofort eine Bedeutung haben. Ich bin aber, bin ganz froh, dass du gerade auch Ken Wilber erwähnst, weil ich ja auch glaube, und jetzt nochmal so der Hinweis, wenn man sein Buch Theory of Everything liest, wo ich auch glaube, dass ich es ungefähr 20 Mal gelesen habe und immer noch nicht behaupte, dass ich irgendwas verstanden habe, also ich glaube zumindest eine Idee zu haben, dann ist er ja gar nicht auf der Ebene unterwegs, sondern lädt immer wieder dazu ein, ich würde sagen, irgendwie immer kontinuierlich sich darüber bewusst zu werden, wo bin ich gerade unterwegs und irgendwie immer, und jetzt versuche ich mal ganz smart, mein Gott, ich bin gerade ganz begeistert von mir, sorry dafür, irgendwie dazu auch ein bisschen den Übergang zu dem Begriff Pogo-Fähigkeit zu machen, weil ich nämlich, und das finde ich irgendwie ganz wichtig, also zumindest in meiner Wahrnehmung, Pogo-Fähigkeit fast so integral lese. Also wie gesagt, ohne jetzt hier in irgendeine Label-Definitionsdiskussion zu kommen, sondern für mich ist übrigens, und damit lade ich dich auch mal ein, vielleicht den Begriff nochmal etwas genauer zu umschreiben, was du damit meinst. Wie gesagt, ich habe den immer, ich sag jetzt mal bewusst, durch die integrale Brille gelesen, aber nicht, um den dann irgendwie zu vereinnahmen oder jetzt in irgendeine Ecke drängen zu wollen, sondern dass ich den total zum Beispiel so verstehe oder liege ich da mit meiner, ich nenne das jetzt mal auch Interpretation falsch?
Ich finde das interessant, was du gerade sagst, weil wer so ein bisschen meine Biografie kennt, die von sehr vielen Brüchen und Sprüngen durchzogen ist, ich habe so viele unterschiedliche Weltanschauungen ausprobiert, einfach auch, um rauszufinden, was funktioniert von innen wie wo. Und da hat das Integrale schon auch mit dazugehört. Ne? Also, dass du das jetzt im Pogo-Buch auch liest, finde ich interessant. Für mich ergibt es Sinn. Ich habe da allerdings so gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber Biografie zählt ja. Context matters, sagt eine andere große Wegbereiterin des integralen Denkens, nämlich die Nora Bateson. Ja, ist ein schöner Spruch von ihr. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, allerdings in meinen doch eher jüngeren Jahren. Irgendwann hatte ich von Ken Wilber ziemlich die Nase voll, weil der Mann entwickelt seit Jahrzehnten immer nur dasselbe Modell. Mhm. Und vor allen Dingen bin ich kein so großer Fan mehr, seit Spiral Dynamics aus dem Kulturellen ins Psychologische geholt wurde. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde es schon im Kulturellen problematisch, denn wenn ich in asiatische Länder schaue, funktioniert das Modell da so nicht mehr so gut. Ich muss übrigens um Entschuldigung bitten, wenn ich ab und zu slurre, also was zusammenziehe. Ich mache gerade Trockenfasten, habe einen etwas trockenen Mund, aber ich wollte das mal ausprobieren und gucken, was macht das mit meinem Ketonspiegel. Ja, also nicht wundern. Also insofern ja, definitiv. Was mich an der integralen Bewegung gestört hat, war nicht nur teilweise fehlende Empirie, sondern der starke Guruism, der sich auch um Ken Wilber und damals auch ganz furchtbar Andrew Cohen gebildet hat, und mangelnde Pogo-Fähigkeit. Es haben sich darin, das liegt an den Werten, Erziehungskulturen gebildet. Wertschätzungskultur ist nur eine Konsequenz daraus, aus den Achtsamkeitskulturen der integralen Bewegung. Ich habe dort viel erlebt, wie Erziehung ein Thema wurde, wie Menschen versucht haben, einander dahingehend zu konditionieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Bis hin zu ganz extremen Dingen, wo dann ständig darüber gesprochen wird, welche Schatten man hat. Also ich bin eine Verfechterin der Idee, lass deine Finger aus meiner Psyche. Mhm. Und das rundum, also für jeden. Für mich ist absolutes Freilassen die Basis demokratischen, freiheitlichen Miteinanders, bis zu Grenzen natürlich. Ne? Wenn jetzt also freiheitlich, rechtsstaatlich, demokratische Gesetze gebrochen werden, deren Sinn relevant ist, die wir also aus denselben Gründen, die die freiheitliche Rechtsstaatlichkeit hervorgebracht hat, nicht bekämpfen müssen, da ist für mich Ende. Aber ansonsten gilt einfach für mich ganz klar die Regel, das, was spirituell ist, gehört ins Private, weshalb ich auch heute nicht mehr darüber spreche, ob ich da in irgendeiner Weise noch unterwegs bin. Selbst unter Freunden gibt es nur ganz wenige, die wissen, was ich da mache und ob ich noch was mache und wenn ja, wie, wann, wo. Weil es gibt heilige Bereiche. Und die menschliche Psyche ist meiner Ansicht nach der größte heilige Raum, den es gibt. gleich neben unserer Gesellschaft, die es zu verteidigen gilt. Und ich möchte die Rechte anderer immer im Vordergrund sehen, so sein zu dürfen, wie sie sein möchten. Und in den integralen Communities haben sich Werte gebildet wie Achtsamkeit, Spiritualität, wie Entwicklung, ein ganz furchtbares Wort, oder noch schlimmer, Reife. Ja, darin ist der New Age Narcissism zur Kultur geworden. Und das sind Phänomene, die sollte man bekämpfen, aktiv.
Also worüber du sprichst, sind ja auch eben, ich glaube, wir können da direkt mal weitergehen. Also du hast vorhin erwähnt, so eine Bewegung, da glaube ich übrigens auch maximal dran. Ich finde das übrigens auch völlig unabhängig vom Integralen bei allem, was manchmal auch durchaus schlaue Menschen in die Welt bringen. Also ich finde manchmal so, wenn man sich so frühe Werke von auch durchaus schlauen Menschen, ich will jetzt mal bewusst keine Namen nennen, weil dann sind wir wieder auf so einer Ebene. Ich will nur sagen, wenn man sich so die ganz frühen Werke von solchen Menschen, vielleicht Philosophen, aber auch Leute, die sich mit Spiritualität beschäftigt haben, dann haben die, finde ich, so eine ganz pure Frequenz. Und dann guckt man mal, und wenn man die länger verfolgt, dann merkt man immer, zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwann so einen Kipppunkt, wo man sich entweder fragt, okay, jetzt wird ein Geschäftsmodell raus, wo man sagt, okay, da hat irgendwie einer erkannt, wäre auch schön, wenn mein Kühlschrank angeht und die Miete bezahlt ist. Okay, jetzt müssen wir irgendwas daraus entwickeln. Oder es wird so ein Spiritual Bypassing-Ansatz, wo ich dann aber auch sage, okay, vielleicht ist das aber ja auch gerade nur bei allem, was wir ja vielleicht auch gerade da so draußen betrachten, irgendwie auch wieder nur dann wieder eine Ausgeburt eines wahnsinnig komplexen Systems, das gerade dann irgendwie auch überfordert ist und irgendwie dann versucht, sag ich mal, sehr unterkomplex irgendwas irgendwie dann doch irgendwie anpassungsfähig zu machen oder so. Ja. Und ich verstehe auch zum Beispiel, also du darfst mich gerne korrigieren, so deine Einladung ist übrigens für mich übrigens eine Einladung, Pogo-Fähigkeit zu haben oder auch Pogo tanzen zu können. Und ich glaube, vielleicht machen wir da gleich nochmal genau noch mal so eine trennscharfe Definitionsklärung zwischen eben, ich glaube, du nennst das auch Violent Dancing und eigentlich Pogo, ist nochmal ganz wichtig. Aber ich will nochmal meinen Gedanken zu Ende führen. Ist für mich an der Stelle Pogo-Fähigkeit eigentlich eine kontinuierliche Einladung? Und jetzt benutze ich mal einen Begriff, den du gerade genannt hast, eigentlich achtsam zu sein. Übrigens ist für mich Achtsamkeit ja auch nicht wie das Spiritual Bypassing, sondern eigentlich ein kontinuierliches, wie kriege ich mit, wie ich mich gerade mitkriege und immer wieder zu merken, oh, und vielleicht auch, und das ist für mich ganz wichtig, auch zu merken, das finde ich gerade total uncool. Und dann ist ja, finde ich, übrigens ja die Frage, was mache ich denn jetzt oder was sieht man dann von mir im Außen oder liege ich da total verkehrt?
Nee, ich finde das schon richtig und die integralen Sachen, die du benannt hast, spielen auch bei der Entwicklung von Pogo-Fähigkeit eine gute, eine wichtige Rolle. Nicht nur im Sinne von, das ist eine Antithese zu den Dark Sides, ja, zu den Dark Triads, sogar narzisstischen, psychopathischen, machiavellistischen Momenten darin, sondern es geht hier tatsächlich auch um eine Art von neuem Flow. Insofern, ja, das sehe ich also tatsächlich genauso, wobei ich das Wort Achtsamkeit da nicht verwende. Denn damit kommt das Problem, dass ich irgendwann so achtsam werden kann, dass ich keinen Platz mehr habe für Spontanität. Und ich denke, dass man einen Fehler macht, wenn man seine eigene Persönlichkeit versucht, zu stark zu kultivieren. Da passieren diese Dinge wie New Age Narcissism, Spiritual Bypassing. Ich bin auch der Ansicht, dass man kontinuierlich seine Ideologie wechseln sollte. Wenn man sich zu lange in einer Ideologie aufhält, fängt sie an zu stinken und man selber auch. Einfach immer mal wieder wechseln. Das ist so eine Idee dahinter. Ausprobieren, verschiedenes Denken auszuprobieren, damit zu gehen. Reflexionsfähigkeit ist natürlich wichtig. Aber was passiert, wenn ich Reflexionsfähigkeit zum obersten Wert mache? Ja, um es also mal ganz hart zu sagen, die meisten, die das machen, kriegen irgendwann einen Knüppel im Hintern. Ja, die werden starr, die werden rigide dadurch. Es fehlt dann Spontanität, es fehlt die Fähigkeit, fünfe gerade sein zu lassen. Ein Freund von mir hat es mal vor vielen Jahren wunderbar gesagt und den Spruch habe ich mir wirklich geklaut. Ich liebe den. Wenn man nicht ab und zu einfahren lässt, macht man's Arschloch zum Boss. Und dieses Arschloch ist im Zweifelsfall man selbst. Und das sind so alles Überlegungen. Ich habe mich mit so vielen Sachen befasst, also bis hin zu 12 Stunden Meditation am Stück und also wirklich das volle Programm, Psychologie rauf, runter. Und Pogo-Fähigkeit war mein Schluss, ja, dass ich festgestellt habe, okay, das ist alles sehr interessant da dran, bis da und dahin kann man da kommen, aber die gesamten Erleuchtungsmodelle haben alle dasselbe Problem. Erstens, ich brauche Attachment. Genauso wie Detachment. Ich muss dazu in der Lage sein, mich über etwas aufregen zu können, um etwas gegen etwas tun zu können. Das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich ist Awareness ein wichtiger Faktor bei allem, was ich mache, Reflexion meines Denkens und so weiter. Nur das kommt auch spielerisch mit steigendem Komplexitätsmanagement. Dafür muss ich weder irgendeiner Religion anhören, noch gehören, noch irgendeiner spirituellen Richtung. Ich habe die bewusstesten Menschen kennengelernt in Bereichen, die hatten nichts mit Spiritualität zu tun. Ja, und ich liebe Punks und Metalheads für ihre unendliche Liebe und ihr unendliches Freilassen, wenn sie es, machen ja auch nicht alle, ne? Aber von der Grundidee her, die da ist. Und das hat mich mal deutlich mehr inspiriert schlussendlich, als sämtliche Religionen, Weltanschauungen, alle Psychomodelle, außer, muss ich sagen, Hypnotherapie, die fange ich immer mehr an zu lieben, der Welt.
Mhm.
Und es gibt da jede Menge Ähnlichkeiten, ne? Wenn man sich also die Idee des Flows, die Idee des lassen wir Fünfe gerade sein, niemand ist immer okay. Ja, und sowas wie Erleuchtung gibt's nur in der einsamen Höhle, das können wir in Gesellschaft vergessen. So, wenn man das weiß, dann können wir wieder Menschen sein und dann kommt die Frage, worauf kommt's an? Und für mich war das Ende meiner spirituellen Reise tatsächlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für mich? Und da bin ich dann auf den Gedanken gekommen, naja, praktizierte Nächstenliebe sollte es sein und ein gutes Leben gelebt zu haben, soweit das machbar ist. Dafür brauche ich all das nicht. Dafür brauche ich ein paar ganz knallharte Werte, wie nämlich respektiere den anderen, lass dem anderen seinen Raum. So wie du eben auch selbst möchtest, dass du deinen Raum hast und noch mehr, ich möchte auch nicht zu den Menschen gehören, die immer perfekt sein müssen.
Mhm.
Das ist eine unmögliche Anforderung. Es bringt keine guten Leute hervor.
Also alles, was du sagst, kann ich sofort einen Haken dran machen. Und gleichzeitig wäre nochmal meine Frage oder so ein Gedanken, den ich dazu lege, weil ich auch zum Beispiel total großer Freund davon bin, immer wieder auch alles loszulassen, was aber ja schon fast wieder spirituell klingt, aber jetzt gar nicht nur im spirituellen Sinne, sondern immer nur mir darüber bewusst zu werden. Und dafür ist es dann aber wieder ein Bewusstsein. Okay, das ist irgendwie auch nur ein Konzept. Also alles, was du beschrieben hast. Also Religion ist irgendwie eine Idee von Menschen, die irgendwann mal versucht haben, Phänomene zu verstehen, wo sie dachten, okay, schnalle ich nicht. Gab es vielleicht noch keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, also musste man sich irgendeine andere Story bauen. Und rein theoretisch, wenn man diese Mechanik ja auf alles packt und das ja bis heute so ist, dann ist das immer doch vielleicht nur diese tiefe Sehnsucht, vielleicht von uns als Menschen, von uns als Spezies, ich weiß nicht, vielleicht sind das ja auch andere Spezies auf dieser Welt, die das auch machen. Wir erzählen uns nur die Story, dass sie das nicht machen. Also vielleicht ist es aber eben die tiefe Sehnsucht von uns als Spezies irgendwie doch auch nur zu wissen, wer wir sind, wo wir herkommen und irgendwie keine Antworten finden und dann fangen wir uns an, irgendwie lustige Konzepte zu bauen. Und dann irgendwann wird, und ich finde deswegen ja auch ganz wichtig an der Stelle, und das ist vielleicht so ein Kipppunkt, aber doch eigentlich bei allem, und irgendwann, wenn es anfängt, so deterministisch zu werden, also wenn ich wirklich glaube, okay, ich habe jetzt hier den Heiligen Gral gefunden, dann wird es doch eine Ideologie und dann wird es problematisch. Und meine Frage nochmal an dich ist, oder so interpretiere ich das, also ich finde übrigens, also zumindest war es für mich hilfreich, irgendwie so gut und schlecht und so weiter irgendwie zu streichen, aber jetzt nicht irgendwie, weil es so wahnsinnig spirituell ist, sondern irgendwie die Begriffe, und für mich kommen die irgendwie so ein bisschen aus diesem integralen Umfeld, du kannst mich gerne korrigieren, gesund und ungesund. Also ich finde immer, es gibt gesunde Ausprägung, übrigens auch gesunder Streit, kann ja richtig cool sein, vielleicht ist das ja auch das, was du mit Pogo-fähig meinst. Und die Frage ist, wie sehr kriegen zum Beispiel die, die streiten, mit, wann es ungesund wird? Also weil zum Beispiel auch diese dunkle Triade, die du da beschrieben hast, greift. Und die kann ja auch instrumentalisiert werden. Ne? Das, was du so ein bisschen als vielleicht Überpsychologisierung, ne? Also ich streite jetzt mit dir und dann fange ich dich ständig an zu analysieren, anstatt vielleicht auch einfach mal zu sagen, weißt du, Gitta, das ist totaler Schwachsinn, den du da redest. Und wir dann anfangen, darüber zu streiten, oder?
Ja, ich meine, das Problem bei der Frage, ab wann wird es ungesund? Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten. Oft merke ich das erst hinterher und so manches Mal hat es mir auch schon wirklich geholfen, mich mal auch unangenehm zu fetzen und davon tief betroffen zu sein und daraus zu lernen. Insofern, Pogo-Fähigkeit meint nicht sowas. Also Grenzen zu versuchen zu setzen von außen, wann wird etwa, wann kippt's ins Toxische, wann kippt's ins, in die Dark Triad und so weiter. Weil das alles Sachen sind, die wachsen, die gedeihen in ihren persönlichen Kontexten. Ich muss mir das immer ein bisschen mit Abstand und Ruhe angucken. Deshalb bin ich mehr Fan davon zu sagen, naja, dann ist das eben mal so. Dann haut's mal daneben und dann wird's mal extremer. Nachregulieren können wir ja immer noch. Insofern würde ich eher den Schwerpunkt darauf legen wollen, lasst uns das Nachregulieren lernen und nicht das Drinregulieren. Denn im Drinregulieren gehen wir zu oft, denke ich, oder ich zumindest tue, mit Maßstäben ran, die aus Erfahrungen kommen, die hier vielleicht nicht passen. Insofern auch dafür eine Offenheit, also ein Gefühl zu entwickeln und sagen zu können, ja, es manchmal knallt es auch auf eine Weise, das tut dann allen weh, das ist halt im Pogo so, dann verstaucht man sich mal den Fuß, hätte besser laufen können. Schauen wir hinterher drauf und gucken dann nochmal, wenn das nötig ist. Aber auch da bin ich kein Fan von Überreflexion. Insofern habe ich leider hier keine fertigen Antworten, sondern wir sind alle in diesem Spiel drin und müssen gucken, wie wir miteinander klarkommen. Ich glaube aber, dass enorm helfen kann, sich selbst und den anderen freizulassen, zu gucken, wohin man kommt. Und es darf eben auch mal unangenehm knallen, wie als wir noch Kinder waren, wo wir dann am nächsten Tag sagen, wollen wir wieder miteinander spielen. Also mein Mann und ich, wir haben das Problem so gelöst, dass wir sagen, wir gehen nicht schlafen mit einem Konflikt im Raum. In der Regel, also früher haben wir es versucht, immer direkt zu lösen, wenn wir uns gestritten haben und Streit, je besser man sich versteht, desto natürlicher wird das, dass man sich auch streitet. Der Streit ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen. Dass ich einfach weiß, ich kann damit umgehen, ich darf mich auch mal streiten, es darf mal daneben gehen. Früher wollten wir das dann immer direkt klären und auf die Metaebene und dieser ganze Reflexionsscheiß. So. Das Resultat davon war, dass wir uns immer vorgenommen haben, dass das nicht nochmal passieren darf und dann Pläne geschmiedet haben und das hat natürlich nicht geklappt. So. Und älter werden, dann einfach feststellen, naja, Ralf tickt so, ich tick so, wir haben unsere Konflikte miteinander. Er ist die Dampfmaschine, die immer näher kommen muss. Ich bin dann eher so derjenige, der sagt, so jetzt brauche ich mal 5 Minuten, um irgendwo hinzugehen und was ganz anderes zu machen, einmal den Schalter umzulegen und dann wieder rein und dann geht's wieder. Sowas. Ich glaube, dass Methoden zum Umgehen mit Konflikten, die Distanz ermöglichen, oft viel wirksamer sind als Reflexion.
Jetzt bleibe ich mal da dran und fast so ein bisschen mit Augenzwinkern. Also was du ja beschreibst ist, ich bin übrigens auch ein großer Freund, übrigens ja auch so im organisationalen Kontext, manchmal so Fragen zu stellen, wer hat dir eigentlich erklärt, wie man streitet? Also um auszulösen, okay, aber eigentlich ja nur um eine Art von Bewusstwerdung auszulösen. Jetzt stelle ich dir die Frage, weil du das ja auch durchaus, wie soll ich sagen, ja, salopp formuliert, so ein bisschen in so eine Wenn-Dann-Funktion einbaust. Um aber festzustellen, wie ich eigentlich im Streit agiere, also ob ich eher so auf Distanz gehe, also Nähe- und Distanzthemen sind da ja auch drin, ne? So, keine Ahnung, wie du sagst, der eine zieht sich eher zurück, der andere kommt eben immer näher, was ja dann eben auch zu so skurrilen Situationen beispielsweise, ja egal in welchem sozialen Kontext kommt, ne? Also die einen laufen hinter den anderen her und irgendwie, wenn beide mal verstehen würden, dass es eine ganz lustige Bewegung ist, die man da von außen beobachtet, dann wäre es ja manchmal der erste Schritt zu einer, ich nenne das jetzt mal, einer Art von Lösung, ne? Oder Annäherung in der Nicht-Annäherung. Jetzt ist meine Frage, und du sagst ja auch, klar, im 1:1 kann das schon bewusst werden und kann das dafür sorgen. Und da du ja auch dich selber als respektlose Initiatorin von Komplexitätsdenken, glaube ich, so ist eine Unterseile von dir beschreibst, wird das ja immer komplexer, je größer die Gruppe wird. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen, ne? Und die Frage ist ja, wie macht man das denn in einer großen Gruppe? Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund. Und ich hoffe, jetzt kann man mir oder mir auch noch folgen, weil ich versuche das mit eben Pogo-Fähigkeit oder auch Pogo-Tanzen zu verbinden. Also selber diese Erfahrung zu haben, long time ago, ist es ja so, dass es selbst dabei ja so eine Art von gemeinsamer Absprache gibt. Also es gibt keine Gesetze, aber es gibt irgendwie so eine Absprache bei Pogo-Tanzen. Bis hin zu der Tatsache, es gibt ja keine offizielle Instanz, die da jetzt bestraft oder so, sondern irgendwie soll sich das in sich regeln. Und jetzt ist doch die große Problematik, und ich hoffe, dieses Bild kann uns helfen, nochmal einen Schritt weiter zu kommen, dass wir aber jetzt auch manchmal in Kontexten leben, wo die Leute diese in Anführungszeichen subtilen, unausgesprochenen Regeln entweder missbrauchen, nicht kennen oder schlicht und ergreifend ignorieren und sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie gehen wir denn damit um, wenn es jetzt aber in Anführungszeichen ja nicht dieses Regulativ gibt, also diese offizielle Instanz, die dann sagen kann, du, so nicht, runter von der Tanzfläche, sondern indem irgendwie dieses komplexe Irgendwas so wicked ist nachher, dass gar keiner mehr weiß und dann irgendwie nur noch totale, ja weiß nicht, alles, was man da jetzt so sieht, Polarisierung und Streit in einer völlig ungesunden Form zu beobachten ist.
Schauen wir dafür mal in unsere Forschung Realkonstruktivismus und uns an, was sind die Merkmale ko-kreativer Sinnsysteme, also von Systemen, die tatsächlich kreativ sein können, die im Flow bleiben können. Eins davon ist ja definitiv Hintergrundvereinbarung, so wie in unserer Demokratie das Grundgesetz und was darauf aufsetzt. Die sind da und erlauben, dass sich darauf Kreativität entfalten kann. Das ist ein zweiter Punkt, die durchs gesamte System meandert, von allen Seiten. Ein weiterer Punkt ist aber der, dass diese Hintergrundvereinbarung, und ich liste jetzt gerade mal ein paar Merkmale auf und beantworte darüber dann die Frage, diese Hintergrundvereinbarung entwickeln ganz natürlich Paradoxien, Störungen und Konflikte. Und mit diesen Paradoxien, Störungen und Konflikten muss nun die Gesellschaft umgehen. Und sie bildet insgesamt solche Rhythmisierungen. Wir müssen das gar nicht großartig forcieren. Sobald wir die Hintergrundvereinbarungen haben, entwickelt sich sowas von ganz allein. Das siehst du in jedem Pogo, in jedem Moshpit, solange du keine Violent Dancers dabei hast. Und auch dann, wenn die reinkommen und der Rest hat seine Hintergrundrhythmisierung gut drauf, das muss man nicht groß besprechen, das muss man nicht groß an die Tafel hängen oder so, das rhythmisiert sich von ganz alleine, haben die Violent Dancers darin keine Chance. Eine dieser Eigenschaften, eines der Merkmale ist eben Pogo-Fähigkeit. Und Pogo-Fähigkeit bedeutet, dass alle Formen, aus denen sich das System zusammensetzt, in diesem System erlaubt sind. Das heißt, dazu gehören auch Konflikte. Dazu gehören auch Verletzungen. Systeme, die versuchen, das zu vermeiden. Ich meine nicht verhindern, beziehungsweise im Rahmen zu verhindern. Das gehört zu den Hintergrundvereinbarungen bei jedem Moshpit dazu, dass du nicht losgehst und dann also mit der Faust direkt ins Gesicht des anderen gehst. Das ist Violent Dancing. Ne? Aber die Hintergrundvereinbarungen, die sind so gestaltet, dass alle sich auf ein bestimmtes Grundsetting an Regeln einigen, wie wir miteinander umgehen. Und dazu muss gehören, dass Konflikte und Störungen und Paradoxien und jetzt ist es eben mal schwierig sein dürfen. In dem Augenblick, wo das Gefühl im Raum ist, nehmen die Konflikte seltener, deutlich seltener, eine toxische oder eine gewalttätige Form an. Das ist der Punkt hier. Ich brauche da keine großen Regeln für. Ich muss da nicht allen erklären, wie sie sich zu benehmen haben. Und der größte Fehler, den man in der Organisation und in Teams machen kann, ist zu versuchen, Konflikte zu vermeiden. Ist zu versuchen, hinzugehen und Leuten vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie zu reden haben, wie sie zu denken haben. Es kennt in der Organisation eh jeder seine Aufgabe. Und in Gesellschaft müssen wir dazu in der Lage sein, die Andersartigkeit des anderen mitzunehmen. Darauf setzt nämlich dann das Gemeinschaftliche auf, das diesen Geist zu tragen weiß und deshalb schlimmere Verletzungen auch verhindert. Insofern ist der Rechtsextremismus zum Beispiel grundsätzlich eine Antwort auf bereits fehlende Rhythmisierung dieser Art in der Gesellschaft. Das kann man anfassen, aber nicht durch Gegenbewegung. Das wird nicht klappen. Jetzt mal die Abgrenzung der Frage, die du gestellt hast. Wie unterscheide ich jetzt eigentlich einen Pogo-Tänzer von einem Violent Dancer? Wie unterscheide ich den Pogo vom Violent Dancing? Schlicht und ergreifend durch diese Fähigkeit. Der Violent Dancer erwartet den anderen nicht. Nicht in der Form, wie es ein Pogo-Tänzer tut. Ein Pogo-Tänzer lässt dem anderen seinen Freiraum. Das ist nicht das Interesse des Violent Dancers. Wobei ich dazu sagen muss, Violent Dancing ist ein kontextuelles Phänomen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn jemand augenblicklich die Merkmale eines Violent Dancers zeigt, er auch ganz grundsätzlich ein Violent Dancer ist. Diesen Fehler darf ich nicht machen. Ich muss mir das Gesamtsystem anschauen, um zu gucken, wie funktioniert dieses Verhalten darin. Und die beste Möglichkeit, Violent Dancing abzufragen, ist im Pogo. Ich gehe hin und antworte im Pogo, ja, mit der entsprechenden Entspannung, dass ich eben weiß, der andere darf auch mal überkantideln. Er darf auch mal Sachen sagen, wow, die erschrecken mich jetzt, die finde ich nicht gut. Und guck dann, was dann passiert. Denn wenn dann das dabei bleibt, dass meine Perspektive keinen Raum hat und auch keinen bekommen soll, dann weiß ich habe es mit einem Violent Dancer zu tun. Denn ein Pogo-Tänzer reagiert darauf gut. Mhm. Der sagt dann, okay, ich sehe, mir wird dieser Raum gegeben, jetzt gebe ich ihn dir auch. Das ist der Test. Ne? Und dafür müssen wir Pogo tanzen lernen im Miteinander. Ne? Und wenn ich jetzt eine größere Gruppe habe, so wie du das angesprochen hast, dann bin ich auch gleich mit meinem Langseilbadern hier fertig. Ich würde da gar nicht großartig mit Regeln rangehen, sondern ich würde einfach sagen, hier ist alles erlaubt, außer ihr dürft euch nicht verprügeln. Und da würde ich gucken, was dann passiert. Mhm. Das kann so viel Entspannung in den Raum reinbringen schon. Ich halte Wertschätzungskulturen für toxisch. Ich halte sie für Gift. Ich halte sie für ein ernsthaftes Problem. Das Projekt Liebe hat in der Menschheitsgeschichte noch nie funktioniert. Was nicht heißt, dass der Wert falsch ist, aber er ist eben ein spiritueller Wert und der gehört ins Private. Im sozialen Raum, wenn wir da über Werte sprechen, ist Wertschätzung genau das Verkehrte.
Mhm. Ja, wo wir jetzt mal kurz, genau, du sagst Wertschätzungskultur. Ich glaube auch referenziere ich gerade tatsächlich mal auf dein Buch. Und wir hatten ja vorher vereinbart, ich frage dich ja, auf welcher Seite steht das, in welcher Zeile?
Du wolltest mich auch noch über den grünen Klee loben, hast du versprochen.
Ach so, das habe ich noch gar nicht getan.
Nee, alles gut.
Der Heizdecken-Part kommt dann irgendwann zum Schluss. Nee, aber weil nochmal, ich glaube, das hatte ich tatsächlich ja auch sogar ganz öffentlich gemacht, dass ich gerade zum Beispiel beim Lesen deines Buches eben selten so liebevoll geschubst wurde und innerlich so viel lachen und nicken musste, weil du da durchaus war ein paar Schlüsselsätze dazu kommst. Ich betone den Wort Schlüsselsatz gerade so, weil du nämlich auch, und da würde ich ganz gerne später nochmal drauf eingehen, parken wir gedanklich nochmal, von sogenannten Schlüsselstämmen sprichst, aber ich will nochmal ansetzen, weil du sagst, Wertschätzungskultur ist gleich Ohnmachtskultur. Und auch hier finde ich es wichtig und gar nicht, weil ich das Bedürfnis habe, dass man dich richtig versteht, weil ich weiß, das kannst du schon ganz gut alleine. Aber da fand ich eben auch wichtig, nämlich genau, was da drin steckt, für mich, so habe ich es gelesen, ist, dass eben, und jetzt nochmal in Spiral Dynamics Sprache gesprochen, so grünes Weghacken und gelbes Sugarcoating dafür sorgen kann, dass, und jetzt noch so ein anderer Begriff, ich weiß gar nicht, ob ihr den schon mal gehört, dass das so Artificial Harmony entsteht. Also dass irgendwie, also irgendwie alle glauben, alles ist total schön und gleichzeitig irgendwie so viel Energie dabei verschwunden geht oder so viel damit, alle Leute damit beschäftigt sind, jetzt hier kein oder alles wertschätzend zu machen, aber ja nicht bedeutet, dass man sich die ganze Zeit nur anschreien muss, geschweige denn irgendwie Fäkalsprache oder so in den Raum bringen muss, sondern dass es eben auch hier, und interessanterweise finde ich das übrigens einen totalen Bewusstwerdungsprozess, zu merken, wann wird das ohnmächtig, also wann sorgt es dafür, dass irgendwie gar keiner mehr bewegt oder sich auch gar keiner mehr irgendwas traut. Also ich glaube auch hier, aber wie gesagt, du darfst mich gerne korrigieren, jetzt sehe ich dein Nicken, so ist ja das Verstehen von deiner Ablehnung und wenn ich jetzt Ablehnung sage, von Wertschätzungskultur, oder?
Ja. Also erstmal hat es damit zu tun, dass der Wert paradox funktioniert und automatisch sein Gegenteil mit hervorbringt. Damit ist eigentlich schon alles gesagt und man kann das Ding ad acta legen. Ohnmacht, also ich finde Ohnmacht einen ganz wichtigen Startpunkt. Eine der Grunderkenntnisse des 20. Jahrhunderts ist Unbestimmtheit. Wir können komplexe Systeme nicht kontrollieren und regulieren. Und Soft Values wie Wertschätzung, Vertrauen, Empathie, die tun das, die versuchen genau das. Schlussendlich kommt das immer dabei raus, da können wir nichts gegen machen. Und Pogo-Fähigkeit geht genau andersrum los und sagt, wir gehen alle erst einmal von der ohnmächtigen Position an Gesellschaft ran. Wir können diese Komplexitäten nicht kontrollieren, wir können Orientierungsversuche machen. Die müssen aber angenommen werden und da müssen wir uns angucken, was macht das System damit. Deshalb ist Wissen um moderne Systemtheorie jetzt des 21. Jahrhunderts so unendlich wichtig dafür, dass ich weiß, was ist eigentlich überhaupt mein Maßnahmenkatalog in Situation X in welchen Kontexten. Und zu wissen, dass wir sozial ohnmächtig sind, ist der meiner Ansicht nach der Startpunkt für ein freies und liebevolles Miteinander. Ja, jetzt benutze ich das Wort einfach mal, für ein pogofähiges Miteinander anzuerkennen. Ich kann viele Situationen gar nicht auf den Punkt ändern. Oft kann ich nicht einmal den Rahmen orientieren, weil das, was ich gerne möchte, so hier in dieser Form erst einmal noch gar nicht da ist. Das ist super wichtig. Und wenn ich mir anschaue, wie komplexitätsstarke Menschen mit Gesellschaft umgehen, sehe ich dort immer diesen Konsens darüber, wir haben keine Kontrolle über das System. Wir können alle nur unsere Beiträge leisten und mit einem möglichst konstruktiven Menschenbild aneinander rangehen, das möglichst viel den anderen freilässt. Das Problem bei Wertschätzungskulturen ist, dass der Wert selbst schlussendlich zu solchen Sachen führt wie, ja, das finde ich jetzt aber nicht sehr wertschätzend von dir. Was übrigens auch schon Leute mit Pogo-Fähigkeit versucht haben. Dazu kann ich nur sagen, fuck off. Ja, also lass den Scheiß, weil das Pogo-Fähigkeit ist genau das Gegenteil davon, sowas zu versuchen. Bei Wertschätzung komme ich da nicht raus aus dem Problem. Bei Pogo-Fähigkeit ist es in dem Begriff drin. So. Ich weiß, ich bin ohnmächtig. Ich weiß, ich kann nur begrenzt was ausrichten. Ich kann nur anregen. Ich kann nur gucken, dass meine Zeit reif ist. Ich kann mich nur mit anderen zusammentun. Und das kann ich am besten, indem ich andere möglichst freilasse. Systemische Ohnmacht, das ist nochmal ein Ding so richtig fett obendrauf. Meine Empfehlung ist ganz grundsätzlich in alle Richtungen, redet drüber. Ja, redet vor allen Dingen erst einmal darüber, was ihr nicht ändern könnt. Dann könnt ihr nämlich besser darüber reden, was ihr ändern könnt. Und darüber wird auch klar, wie sehr wir begreifen müssen, dass alle anderen genauso wie wir gefangen sind in ziemlich massiven gesellschaftlichen Zwängen. Die Wertschätzungskulturen vermitteln den Eindruck, durch angeblich besseren, freundlicheren, wertschätzenderen Umgang miteinander ist die Illusion, wird alles besser. Das Resultat ist aber Mittelmäßigkeit, eine neue Spießerkultur. Und jetzt hängt die Hierarchie plötzlich überall. Da machen wir was gegen. Das ist viel schwerer, als etwas gegen dysfunktionale oder funktionale Hierarchien zu tun. Ne, funktionale Hierarchien jetzt in dem Sinne, sie tun ihren Zweck, aber vielleicht geht's da ja noch ein bisschen besser. Da habe ich es punktuell, wenn ich erst einmal da angekommen bin, dass der Mob regiert. Ja, dass ich ochlokratische Kulturen in der demokratischen Auseinandersetzung habe, in den Organisationen drin habe, dann wird's echt gefährlich. Dann kann eigentlich die Führungsspitze nur noch hingehen und den ganzen Laden zerkloppen, was in einigen Unternehmen jetzt passiert. Sehr zum Schaden der Unternehmen, die jetzt nämlich mit Hierarchien aufwarten. Schlimmer noch als Wasserfall. Also die Vorschriften versuchen zu machen ohne Ende an allen möglichen Ecken und Enden, weil sie einfach mitbekommen haben, diese ganzen Geschichten, Wertschätzungskultur, Selbstorganisation, auch Übersteuerung von Agile New Work und so weiter haben alle nicht funktioniert. Das dort in den Organisationen. In Gesellschaft, meiner Ansicht nach ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite seinen Tribe zu finden, um im Rücken zu haben, okay, ich bin unter Menschen, die verstehen mich und die respektieren, wie ich bin und die können das sehen und vor allen Dingen kennen sie meine Grenzen. Ja, nicht dieses ewig grenzüberschreitende Denken, gleichzeitig aber über die Bubbles hinaus. Und dazu gehört jetzt noch ein Punkt, Grenzüberschreitung. Schauen wir dazu mal nach Japan, zu der Idee von Monozukuri, in Amerika dann Lean. Wie unterschiedlich da die Herangehensweisen an den Menschen sind, wo ich mich im Monozukuri und bei Toyota deutlich mehr zu Hause finde als im amerikanischen oder jetzt leider auch vielenteils deutschen Lean, wo im japanischen Respekt vor Mensch und Natur bedeutet, bleib auf Abstand. Ne, während es im amerikanischen und leider mittlerweile auch deutschen immer heißt, psychologisiere, was das Zeug hält. Also, nee. Geht nicht.
Also zum einen teile ich die Beobachtung und zum anderen würde ich jetzt aber auch behaupten, also wie gesagt, das ist ja vielleicht auch immer eine Frage von, in welcher Bubble bin ich da gerade unterwegs heutzutage, teile ich die gar nicht, weil ich durchaus auch Menschen kenne, wo wir gemeinsam uns auch irgendwie fragen, okay, alles, was du beschrieben hast als Phänomene, beobachtbar, Haken dran, also gar keine Frage. Und gleichzeitig jetzt, um das nochmal auf diese Ebene zu bringen, wie du schon richtig sagst, komplexe Systeme. Da gibt's ja auch irgendwie so einen schönen Satz, ich glaube, von Professor Kruse, Gott hab ihn selig, ne, will ich ein kompliziertes System verstehen, dann muss ich es in seine Einzelteile zerlegen. Und wenn ich ein komplexes System in seine Einzelteile zerlege, dann kann ich es nicht verstehen, sondern kann ich es nur zerstören. Und damit ja auch ein Stück weit, sag ich mal, so was ich jetzt zeichne als Konvergenz, die dann irgendwann einsetzt, ne, so. Also dann hat man eben so irgendeinem Trend ist man hinterhergelaufen und alle fanden dann irgendwie ja auch, glaub dann, wie du schon sagst, Lean, Agile, whatsoever, dann irgendwie ganz cool und haben dann meiner Meinung nach ja auch eher aus dem, was du wahrscheinlich dann so überideologisierten gedacht, das ist jetzt eher der Heilsbringer, wobei ich, wie gesagt, und das ist jetzt gar kein Selbstbeweihräucherung, schon immer glaubte, es gibt so viele coole Unternehmen, also wenn man da anfängt, Stuhlkreise einzuführen und irgendwie alles jetzt nur noch in Circle, Squads und so weiter einzuteilen, dann macht man den ganzen Laden kaputt, weil die, sag ich mal, schon ganz viel verstanden haben und das auf ihre Art und Weise, du nennst das, glaube ich, Rhythmisierung, sich irgendwie einrhythmisiert hat. Meine Frage ist nur,
aber darauf bezog sich die Kritik auch nicht, ne, sondern auf die anderen.
Genau, ich meinte nur, ich wollte nur sagen, also ich bin da sind wir wahrscheinlich dann auch eher beieinander. Also es gibt es gibt halt so Bewegungen, aber auch die sind ja irgendwie wieder wahrscheinlich Ausdruck von einem komplexen System. Also manche überpacen halt, um dann irgendwann festzustellen, so funktioniert es gar nicht mehr.
Ja, genau.
Was ich noch raushöre, und das ist eben aber auch nochmal so eine Frage, ich will nochmal dabei bleiben, okay, du nennst das ja so Hintergrundvereinbarung, glaube ich, war der Begriff, ne? Mhm. Genau, und jetzt ist, und du sagst auch, vorhin, falls du dich erinnerst, war glaube ich so, ja, dann muss man drüber reden. Jetzt mal so salopp formuliert, auch hier. Also irgendwie hast du das gesagt. Wir können gleich gemeinsam zurückspulen, ob du das wirklich gesagt hast. Auch hier kannst du mich ja gerne korrigieren. Aber irgendwie glaube ich, du hast es gesagt. Wenn das aber irgendwie in der Qualität, wie es braucht, nicht stattfinden kann, weil selbst da Menschen aussteigen, du hast es ja auch, ne, so weil es irgendwie, ich glaube, du hast es auch Lokatie genannt, also irgendwie alles nur, dass sich gegenseitig anschreit und im Grunde ja bei dem gegenseitig sich anschreien vor allen Dingen das allererste nicht mehr funktioniert, dass man sich zuhört, geschweige denn ein Reden möglich ist. Wie komme ich denn da wieder raus?
Naja, also ochlokratisch meint also jetzt erstmal Herrschaft der Masse. Und das bezieht sich auf die dysfunktionale Wertschätzungskulturen, machen wir mal diesen Unterschied, wobei ich denke, alle Wertschätzungskulturen sind dysfunktional. Das bedeutet da einfach der Versuch, über neue Gleichschaltungsprozesse streng genommen eine neue Hierarchie einzuführen. Das ist zwar den Betreffenden nicht klar, aber das ist das, was da passiert. Der Ochlokratie folgt grundsätzlich stehenden Fuß neuer Totalitarismus. In diesem Fall der Totalitarismus, desto hast du dich zu benehmen. So, das ist der Teil. Jetzt ist mir nicht bei dem, was du gerade fragst, klar, was du eigentlich fragst. Kannst du das nochmal machen?
Genau. Ja, schön. Das ist eine gemeinsame Forschungsreise, genau. Vielleicht habe ich mich, während ich gesprochen habe, auch gefragt, was ich eigentlich fragen wollte. Also ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen. Das war eher fast so eine smarte Einladung. Okay, so, es könnte ja durchaus auch dann schnell die Frage im Raum sein, ja, okay, Gitta, habe ich alles total verstanden? Und ich bin auch total dabei, aber was machen wir jetzt mit dem Kram? Ich stehe jetzt hier entweder in meiner Organisation oder ich gucke auf die Gesellschaft und bin gerade vielleicht auch in meinem Komplexitätsverständnis, aber mit mir selber so überfordert, dass ich jetzt gerade auch nicht mehr weiß, was ich machen soll.
Ja.
Und mein natürlich tiefes Bedürfnis, dass wir alle immer liebevoll, sage ich mal, Metakognition können, auf die Metaebene können und da drauf gucken können und so weiter, funktioniert schlicht und ergreifend nicht, sondern sorgt dafür, dass ich noch mehr lost in translation bin und im Zweifel mein Außen, wie vielleicht gerade bei meiner Frage, auch noch total verwirre.
Genau, genau. Also Punkt 1, lassen wir Menschen, wie sie sind. Ja, schrauben wir nicht am Menschen rum, das ist die letzte Maßnahme von allen. Maßnahme Nummer 1 ist ganz grundsätzlich, egal ob Organisationen oder Gesellschaft, wobei ich den Begriff der Organisation ein bisschen ausgetreten finde, das habe ich im Buch aber auch schon gesagt. Ne? Wir müssen erstmal gucken, was haben wir hier eigentlich vor Ort? Was haben wir hier für ein Kommunikationssystem? Dafür nehmen wir den Realkonstruktivismus und analysieren das mal in aller Seelenruhe, ohne irgendwie über Menschen nachzudenken oder sonst irgendwas, gucken uns die Form an, die hier vorliegt. Und dann fragen wir uns, ist das funktional, ja oder nein? So, und wenn wir dann feststellen, es ist an bestimmten Stellen nicht funktional, dann können wir die Frage stellen, und welches System brauchen wir dann hier? Und dann, das ist so simpel, dass man lachen könnte, gucken wir in unsere Maßnahmenkataloge, da bauen wir auch gerade schon einiges, verbilden sich Arbeitsgruppen, da kann man auch bei uns nachfragen, was ist jetzt hier in dieser Situation sinnvoll zu tun? Da gibt es keine allgemeinen Rezepte, sondern Kontext matters. Ne, da gucken wir, da brauchen wir jetzt hier vielleicht, dass die Kaffeemaschine 20 Meter weit weggestellt wird. Brauchen wir jetzt hier mal ein Gespräch mit einem Chef? Brauchen wir hier vielleicht ein psychologisches Modell? Welche Formen benötigen wir hier? Dafür ist der Realkonstruktivismus die Maßnahme schlechthin. Denn bevor wir nicht wissen, was für ein System wir haben und in welches wir wollen und welche Merkmale System A und System B haben, ist alles drüber reden reine Zeitverschwendung. Ich sage hier nicht, dass die ganzen anderen Modelle, die es gibt, zur gesellschaftlichen Orientierung, zur psychologisch-psychotherapeutischen Coaching und so weiter, Begleitung, so die Organisationsmodelle falsch sind, sondern ich sage, bevor wir nicht wissen, was vor Ort da ist, hat alles Reden keinen Zweck. Also gucken wir erst das an und dann arbeiten wir weiter. Und dann wissen wir es. Es gibt auch eine Menge Situationen, da sind ko-kreative Systeme und Pogo-Fähigkeit damit gar nicht sinnvoll. Das ist kein Ding, das für alles gilt. Das ist nicht das Heilmittel für alle Probleme, sondern wir müssen halt einfach immer schauen, was ist da. So, und damit ist die Frage im Grunde genommen beantwortet. Context matters, wir schauen uns das an.
Ich will nochmal eine weitere Dimension oder einen Begriff. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob der so präsent ist, aber ja, doch. Also ich behaupte ja, dass ja Klarheit und Wirksamkeit tatsächlich so eine Gleichung ist, die irgendwie, ich weiß nicht, natürlich nicht linear, aber irgendwie was miteinander zu tun hat. Also im Grunde so nach dem Motto, je klarer ich bin, vielleicht auch in der Unklarheit, je wirksamer kann irgendwie alles werden. Und ich glaube, Klarheit,
Nee, ich schüttel hier gerade den Kopf.
Ja.
Das kommt drauf an. Es gibt eine Menge Situationen, in denen Unklarheit sehr wichtig ist. Bei Memes zum Beispiel in der Kunst, in der politischen Orientierung können unklare Bemerkungen viel nachhaltiger, viel wirksamer sein als klare. Das kommt auch da darauf an, was ich für Kontexte habe. Emotionen zum Beispiel sind vielleicht psychisch relativ klar, aber sozial haben sie sehr ganz andere Wirkung. Auch da muss ich schauen, was funktioniert. Grundsätzlich gilt, wie bei Präzision, was wir am Anfang auch hatten, für alles. Es zu können ist die eine Sache, es zu müssen ist eine andere.
Ja, jetzt wobei in meinem Kopf Klarheit eher auch zum Beispiel darin besteht, dass ich eine Klarheit darüber habe, dass ich nicht klar bin. Also im Sinne von, wie sicher bin ich mir eigentlich, wenn ich unsicher bin? Also auch hier eigentlich eine Art von, zwar jetzt auf der Wort- oder Sprachebene fast eine Paradoxie, aber ich glaube, dass vielleicht da ja auch ein, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Bewusstseinszustand, keine Ahnung. Also das wäre jetzt für mich auch Wortglauberei. Also zumindest irgendwie gerade nur eine Selbsterfahrung. Also wie klar bin ich mir auf meiner Unklarheit und kann damit ja dann umgehen, weil wahrscheinlich, was du ja auch meinst, das kann ja durchaus dann auch zu einer Überpsychologisierung im Außen treffen, weil ich irgendwie gerade so unklar bin, fange ich natürlich an, mein Außen die ganze Zeit zu interpretieren. Das ist ja auch das, was du meinst. Aha, Gitta, ich sehe das gerade bei dir hier. Du bewegst dich gerade, die Arme sind verschränkt und so weiter. Das habe ich alles schon verstanden und so weiter. Wahrscheinlich bist du gerade unklar. Also nach dem Motto, nur weil ich selber das gerade bei mir mitkriege, versuche ich natürlich irgendein Außen zu hijacken und dem zu erklären, was es gerade macht, weil ich gerade jetzt irgendwie nicht klar bin. Also
ja. Ich meinte jetzt tatsächlich Klarheit im Sinne von, kann ich dem eine klare Referenz zuweisen und können das andere auch? Und wenn ich zum Beispiel über Wertschätzung nachdenke, sehe ich, dass Dinge schon ordentlich wirksam und auch nachhaltig. Nicht unbedingt nur im guten Sinne, sondern eben auch, wie wir es schon hatten, im Toxischen. Aber da kann ich nicht übersehen. Das hat eine massive Wirksamkeit wegen der Unklarheit. Bedeutet für jeden was anderes, jeder Doktor emotional anders dran an. Ja, jeder verbindet und koppelt damit andere Bedürfnisse in einen Riesenraum. Und dieser Riesenraum, der ist der Grund, wieso unter anderem solche Werte so gut funktionieren. Also im Sinne von, wieso so viele Leute da rankommen. Du, denke ich, meinst was anderes. Du meinst den Raum, wo Orientierung möglich und notwendig ist, wie in der Organisation, wenn es um Klarheit in Sachen Anweisungen geht, Klarheit in Sachen Aufträge geht und so weiter. Da gehe ich sofort mit. Nur als generelles Ding. Da müssen wir halt schauen, was funktioniert wo am besten und was brauchen wir wo. Und es gilt auch für Klarheit und Transparenz.
Ich will nochmal zwei Dinge mit hier in unseren Gesprächsraum bringen. Das eine, weil wir jetzt auch gerade über Klarheit gesprochen haben und auch da bin ich der festen Überzeugung, du kannst mich auch wieder korrigieren. Ich weiß auch nicht, auf welcher Seite du sprichst davon, dass Sprachentwicklung zumindest unmittelbar korreliert mit Bewusstseinsentwicklung. Und da gibt's auch, oder sogar direkt verbunden ist, und da unterscheidest du, also in dem Zusammenhang, in dem Kontext, und das finde ich eben auch ganz spannend, weil so der Unterschied zwischen meinen Verstehen und Mitteilen, das finde ich zum einen nochmal spannend, wenn du da vielleicht hier, wie man so schön sagt, in a nutshell, natürlich in unserem Rahmen nochmal was zu sagen könntest, was das beitragen kann, ich sag das mal ganz offen. Und vielleicht kriegen wir sogar auch, und das aber so als zweiten Teil, noch so das ganze Thema Schlüsselstämme mit rein. Das hatte ich anfangs schon mal erwähnt. Aber vielleicht ist das ja sogar auch was, wo du sagst, ja, da kann man irgendwie eine ganz schöne, ich sag jetzt mal so eine Storyline raus aufbauen.
Ja, also mein Mitteilen und Verstehen sind die drei Aspekte, an denen sich Kommunikation verbaut. Du hattest vorhin Peter Kruse erwähnt. der sich da übrigens auf Maturana bezieht, der sagt, dass man komplexe lebende Systeme nicht manipulieren kann, sondern dann nur destruieren. Wenn man unterscheidet zwischen komplizierten und komplexen Systemen, dass man komplizierte auseinanderbauen kann. Das können wir tatsächlich bei komplexen Systemen, zumindest auf dem Papier mittlerweile auch. Wir haben mit Realkonstruktivismus die Bausteine gefunden, an denen sich komplexes Leben verbaut. Wie fällt es Entscheidungen, komplexes Leben jetzt hier im Sinne von komplexe Entscheidungssysteme? Und soziale Systeme, also Kommunikationssysteme, Gesellschaften, Organisationen und so weiter, die verbauen sich an meinen Mitteilen und verstehen, die in ihrer Umwelt passieren. Menschen meinen etwas, Menschen verstehen etwas, Menschen teilen etwas mit. Aber auch, da können auch gasförmige Wirbeltiere, Omnipotente dran beteiligt sein, Leute, die nie im Raum waren und es auch nicht sein werden. Zukunft, Vergangenheit, da geht alles durcheinander. Kommunikation verbindet diese drei, meinen Mitteilen verstehen, und wir können uns angucken, wie tut sie das? Und daraus bilden wir die Formen und können darüber sagen, okay, dieses System macht gerade das und dieses System macht gerade das. Für Psychen ist jetzt meinen Mitteilen verstehen insofern relevant, Psychen können etwas meinen. Nur das kriegen sie nie in Gesellschaft, kriegen sie auch nie in Kommunikationssysteme hinein. So, das jetzt mal ganz kurz zu dem Part, weil der ist eigentlich nur stur technisch. Und für Pogo-Fähigkeit nur insofern relevant, als dass wir wissen, aha, daran verbaut sich Kommunikation. Ja? So, der zweite Teil deiner Frage war jetzt?
Das waren die Schlüsselstämme, und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann glaube ich, daran kannst du ja auch mal überlegen, ob du dich daran abarbeitest oder das einfach nimmst. Ich glaube ja, dass durchaus einer der Schlüsselstämme sein kann, und du wirst es vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen oder nochmal definieren, was eigentlich damit gemeint ist, aber ich lege jetzt mal das in den Raum, dass ja alleine die Tatsache, dass ich den Unterschied bei mir selber zwischen meinen Verstehen und Mitteilen schon gelernt habe, ein Schlüsselstamm sein kann, um zum Beispiel auch einem komplexen sozialen System wieder aufs Pferd zu helfen, um das jetzt mal so salopp zu formulieren, oder?
Ja, also Kommunikation als Schlüsselstamm, genau. Also indem du lernst, ich lerne, jeder, der sich dafür interessiert, und möglichst viele lernen, Kommunikation danach zu analysieren, haben sie einen Schlüsselstamm dafür, entscheiden zu können, was für Systeme haben wir, welche wollen wir haben und wie kommen wir von A nach B. Das ist so relevant. Ich gucke mir das an, wie jetzt zum Beispiel im Moment sich alle aufreiben an Trump und Musk und dieselbe Schallplatte auflegen wie schon einmal. Das wäre nicht nötig, wenn wir dazu in der Lage wären, trocken zu analysieren, was tun diese Systeme eigentlich, was passiert hier eigentlich. Wenn Trump und Musk sagen, ich sag Frosch und hier fangen alle an zu hüpfen, dann sag ich dazu als Kommunikationsanalytikerin, Leute, lasst das sein. Ja, das ist nicht nur Energieverschwendung, das ist das, was die wollen. So, das ist doch schon mal enorm hilfreich, ja, das zu wissen. Und da ist Kommunikation tatsächlich ein Schlüsselstamm und das Wissen darüber, wie sie funktioniert.
Vielleicht kannst du noch mal weitergehen und sagen, okay, was bedeutet für dich das Bild von den Schlüsselstämmen? Weil ich das eben auch ganz eindrücklich finde.
Ja,
wenn ich das jetzt mal so hier als Fanboy sagen darf, ihr merkt, der Heizdeckenpart fängt an.
Fängt der Heizdeckenpart an. Am Ende kommst du damit, ja, wenn wir uns warm geredet haben. Also ich war in meinen 20ern, 30ern ein Fan von Frank Herbert. Ich habe Der Wüstenplanet rauf und runter gelesen, alle Bände und auch noch einige andere Arbeiten von Frank Herbert. Und in einem der Teile, in den hinteren Bänden, sagt bringt einer das Wort Schlüsselstamm. Und das stammt daher, dass die Holzfäller die Stämme, das war noch in Kanada, und darauf bezieht sich dieses Bild, die Flüsse runterschwimmen lassen zu den Sägewerken. Und wenn so viele Stämme auf einem Fluss sind, dann verkeilen die sich irgendwann. Aber es sind nicht nur die Stämme, die sich verkeilen. Es ist tatsächlich alles. Das gesamte System verkeilt sich. Und dann gibt es den Schlüsselstammmeister, der wird dann gerufen, um zu gucken, welcher Stamm ist es eigentlich. Und ich finde dieses Bild faszinierend. Es lässt sich natürlich auf komplexe lebende Systeme wie Kommunikation nicht so eins zu eins übertragen, so nach dem Motto, so jetzt reparieren wir mal das Wissen der Kommunikation der Menschen. Da geht's ja schon los. Ne? Viele wollen das erstmal noch gar nicht. Ne? Die möchten dann gerne empört bleiben und in ihrem Denksumpf bleiben. Und das ist ja auch akzeptabel, das ist okay. Ne? Wer das nicht will, der will es nicht. Aber das Bild ist immer noch klasse. Ich habe mich gefragt, was sind die Schlüsselstimme dieser Gesellschaft? So, und das sind drei Dinge, auf die wir es bringen können. Bildung, Kommunikation, Sprache. Wenn wir da ansetzen und konsequent daran arbeiten, dass die Menschen befähigt werden, nicht gezwungen werden, nicht hingetrieben werden, sondern dass wir eine Ermöglichungsprofession schaffen für Kommunikation, Sprache und Bildung, die tatsächlich hingeht, zeitgemäße, systemische Bildung mit Analysefähigkeiten, die nicht mehr auf den Menschen attribuieren, sondern die, und da geht es dann eben schon los in Richtung Kommunikationssysteme, ne, dass man weiß, wie sowas funktioniert. Das ist enorm hilfreich. Dann, dass es praktisch angewendet werden kann. Und dann sind, das hattest du ja vorher auch schon erwähnt, der Schlüsselstamm Sprache ist auch enorm wichtig. Denn wenn ich keine Wörter habe für die Phänomene, die mich irritieren, kann ich sie auch nicht adäquat bearbeiten. Umberto Maturana hat das schon so schön gesagt, dass Sprache ein körperliches Phänomen ist und dass die Bewusstseinsentwicklung der Sprachentwicklung folgt. Das sieht man auch bei jedem Kind übrigens. Ne, wer Kinder hat, der kann dazu gucken, wie das passiert. Und das gilt aber auch für uns Erwachsene. Und wenn ich die Sprache für diese neue Zeit, diese emergente Ära, da geht's schon los. Ne? Die meisten Leute, viele Leute wissen immer noch nicht, was bedeutet emergent und können sich darunter dann nichts vorstellen, fühlen sich vielleicht brüskiert oder ansonsten unangenehm berührt. Aber diese Berührungsangst, die packen wir, indem wir Vorschläge machen zu neuer Beobachtung. Und ein Bewusstsein dafür, dass ich für neue Zeiten neue Sprachen brauche, das ist schon mal enorm hilfreich. Ansonsten sehen wir hier nämlich dem Phänomen zu wie in diesem Witz, wo der Betrunkene den Schlüssel unter der Straßenlaterne sucht, weil es da heller ist. Ne, da hat er ihn aber nicht verloren.
Ich habe gerade das starke Bedürfnis, hier nochmal so eine richtige Challenging-Frage gerade zu stellen. Ich sag mal ganz bewusst, wir können ja hinterher entscheiden, ob wir es rausschneiden oder nicht. Aber auch das habt ihr jetzt gehört. Ich mache überall einen Haken dran. Ne? Ich sag ja auch, okay, ich sag jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt im Heizdecken-Part. Total, ich gehe wirklich sowas von mit und erwähn's nochmal, hab ja auch dein Buch irgendwie, lest das zum zweiten Mal, Pogo-Fähigkeit, wer es noch nicht gehört hat, absolut empfehlenswert. Wie gesagt, wer hier gerne liebevoll geschubst wird und manchmal auch, glaube ich, in meiner Anfangsmoderation auch sagt, hä, worüber redet die jetzt? Dann muss man es halt ein zweites Mal lesen. So, also Werbeblock abgeschlossen, deswegen jetzt kommt die Challenging-Frage. Okay, ich habe das verstanden und ich sehe das auch so. Und gleichzeitig entsteht in mir fast ein Gefühl von, ja, liebe Gitta, das ist jetzt ja schön, aber was bräuchten wir denn für ein Level of Consciousness, damit wir auf so eine Ebene und Qualität kommen, darüber sprechen zu können? Und konkrete Frage, jetzt ruft morgen jemand aus dem Oval Office an, so ganz leise flüstert der mit dir und sagt, Gitta, du musst kommen, du musst unbedingt mit Donald reden. Wie kriegst du den denn dazu, dass der sich mit dir überhaupt darüber unterhält? Und jetzt mal nur so metaphorisch, mit allen Polarisierungsprofis und so weiter da draußen, die, ja, wo ich dann manchmal sage, ja, 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 und gleichzeitig, ja, aber wie kriege ich einen anderen Pack? Wie soll ich denn mit denen reden?
Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich einen Anruf aus dem Oval Office kenne, dass er schon mal die Zeit zur Verfügung stellt, mit mir zu reden. Ich habe dem Mann noch nie persönlich gegenüber gesessen und kann daher nicht einschätzen, welchen Range an Möglichkeiten ich habe. Aber erstens würde ich mir ein, zwei Leute mit einpacken, von denen ich weiß, die können auf extrem hohem Niveau spielen. Und zweitens würde ich tatsächlich im Gespräch erstmal abtesten, was sind eigentlich überhaupt deine Interessen? So, und das würde ich erstmal rausfinden, um dann zu fragen, und wie groß ist, das wäre auch eine direkte Frage, die ich stellen werde, wie groß ist eigentlich dein Interesse daran, diese Ziele auch zu erreichen? Und wenn da Ziele drunter sind, die mich persönlich interessieren und die ich für relevant halte, dann würde ich an den Stellen dann sagen, okay, also jetzt nehme ich dich auch beim Wort. Ne? Und wenn das deine Interessen sind und du sagst, du willst sie erreichen, dann musst du das und das tun. Und dann wüsste ich's. Ausprobieren fände ich schon irgendwie reizvoll. Ich bezweifle, dass wir in Sachen Ziele da auf eine hohe Kongruenz kommen, Donny und ich. Ja, weil ich doch ein deutlich freiheitlicheres Bild habe, als ich das bislang bei ihm erkennen kann. Aber wäre ein interessantes Experiment und würde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Aber das wäre mein Ansatzpunkt. Also ich würde da überhaupt nicht ideologisch oder so rangehen. Ich würde auch seine Ziele nicht kritisieren. Ich würde einfach erstmal hören wollen, sag mal, welche hast du denn eigentlich tatsächlich? Na, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass die, die er öffentlich bezeichnet, die sind, die er hat. Na, privat sind Menschen oder im persönlichen Gespräch sind Menschen immer was anderes, als wenn sie so reden, dass sie möglichst von ihren Peer Groups Beifall bekommen. Insofern wäre das also erstmal meine Fragen.
Also ich versuche jetzt mal so zum Abschluss das wieder etwas zu entpolitisieren, weil ich glaube, also zum einen habe ich gerade nochmal, da könnte man jetzt glaube ich noch einen Schritt weiter gehen, aber wenn ich das jetzt, wie gesagt, mit dem Anspruch, dass man etwas zu entpolitisieren und das so als ein Phänomen nochmal nehme, wozu du ja auch einlädst, ist, also selbst die Tatsache, ob jemand mit mir darüber reden will, ist ja auch schon wieder seine oder ihre freie Entscheidung. Das heißt, genau. Ich kann da ja auch wieder nicht, das ist ja manchmal auch so ein selbsterklärter missionarischer pädagogischer Auftrag, den man sich gibt und sagt, okay, was kann ich Ihnen jetzt tun, damit das passiert?
Eben.
Ist es dann aber nicht eher so, dass, und das ist ja fast schon wieder spirituell, liebe Gitta, jetzt versuche ich das zum Schluss mal reinzubringen, das Surrendering, also Loslassen, das ultimative Loslassen dann doch ein belastbares Konzept ist in dem Zusammenhang?
Ja, wir hatten ja das Thema Ohnmacht und du hast die Frage gestellt, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Ne, streng genommen war das, denke ich, deine Frage. Ja. Und wir können eine Menge tun. Wir müssen unsere Ohnmacht respektieren und wir von Formwelt machen ja tatsächlich auch harte Vorschläge. Wir haben Formwelt entwickelt, wir werden eine Plattform bauen für systemische Bildung und verständigungsorientierte Kommunikation. Wir bilden mit Realkonstruktivismus eine saubere Basis für eine KI, die uns dabei helfen kann, große Kommunikationsanalysen durchzuführen. Das sind alles Sachen, die wir machen können. Na, also Menschen sind keineswegs ohnmächtig. Die Frage ist nur immer, erstens, die Sachen, die du baust, können die von Menschen angewendet werden? Also ich habe Workshops gemacht mit, und die wollten so benannt werden, das ist keine Abwertung, Putzfrauen und Fabrikarbeiter, ganz ehrlich. Die kamen mit unserer Forschung besser zurecht als so mancher Professor. Die hatten weniger zu verlieren. und ansonsten ist die nächste Frage, ist die, woher kommt Innovation? Und die kommt nicht von Trump. Innovation kommt von Außenseitern. Innovation kommt von Nerds. Immer. Margaret Mead hat's gesagt, ne? Zweifle nie daran, dass einige wenige konstruktive Menschen, die zusammenarbeiten, die Welt nicht verändern könnten. Sie können das. Nur nicht in dem Sinne, jetzt liefern wir was und alle müssen tun, was wir vorschlagen, sondern in dem Sinne, wir liefern etwas, das Menschen wirklich weiterhilft und die greifen es auf. Da begehen jetzt viele den Fehlschluss und sagen, aha, also ist alles Marketing und du musst das ja so verkaufen. Das nein. Nein, 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 nein. Innovation folgt immer einem bestimmten Anspruch. Der muss gehalten werden und dann starten wir eben bei denen, die das verstehen und die das wollen. Und so fängt's an. Immer. Hm. Und die ganze Zeit. Das müssen wir nicht erzwingen. Da können wir auch mal die eine oder andere Innovation mit ins Grab nehmen. Was auch immer hilft, ist, wie arbeitet Evolution? Das ist nicht einer. Ja, es ist nicht das eine Spermium, das den Sieg macht, sondern es sind alle, die zusammenarbeiten und die dem einen Spermium dieses Durchkommen ermöglichen. Und so insofern sind alle, die hier und jetzt und hier und heute konstruktiv arbeiten, ja, mit daran beteiligt, dass einige wenige der Vorschläge von Gesellschaft angenommen werden und umgesetzt werden. Und das ist diese Entspannung, dieses Loslassen, von dem du sprichst, dass ich auch hart habe lernen müssen, ohne Frage. Ja, zu sagen zu können, naja gut, dann geht eben vieles von dem, was wir entwickelt haben, mit ins Grab. Das kommt dann nie in den Genuss der Gesellschaft. Aber dann ist das eben so. Ich wollte am Anfang bei unseren Sachen immer unbedingt, dass die Leute das sofort toll finden und wir sofort die Investoren finden und musste auf die harte Tour lernen. Nee, also das ist erstmal auch gar nicht gewollt, sondern das kommt erst im Laufe der Zeit. Nee, lass dir die Zeit und dann werden die richtigen kommen. Und mittlerweile bin ich also wirklich eine Schildkröte geworden in Sachen Tempo. Dass ich und schlepp auch mein Haus überall hin mit, dass ich sage, nee, jetzt warte ich also wirklich auf die richtigen Leute und dann wird das schon. Hm. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Ne, zwischendurch gibt's ein Leben zu leben, Freunde zu haben, gutes Essen zu essen.
Ich will nochmal jetzt tatsächlich so ein bisschen als Schlussakt deinen Nerd-Begriff aufnehmen. Ich würde die zum Beispiel diese, weiß ich nicht, Menschen, vielleicht sind das ja gar nicht Menschen, manchmal auch eben eine Gruppe von Menschen als Störer bezeichnen. Und ich glaube, dass es vielleicht an der Stelle wichtig sein kann, vielleicht in Organisationen, und ich weiß, der Begriff jetzt nicht weiter definieren, egal in welchem sozialen Kontext, manchmal es viel spannender ist, auf die sogenannten Störer zu hören und sich eigentlich zu fragen, was haben die eigentlich zu erzählen? Und wie du schon richtig sagst, ich glaube, bei einem Double-Click auf sogenannte Störer, also die, die aufs Wasser hauen, manchmal eben ganz viel Innovationspotenzial dahinter kriegt. Deswegen würde ich das jetzt so ein bisschen auch mit deiner Erklärung natürlich hier, wie gesagt, so als Schlussplädoyer sagen, Nerds aller Welt, vereinigt euch. Yes. Ihr habt das Potenzial, tatsächlich für echte Evolution zu sorgen und vielleicht so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber genießt das Leben trotzdem und macht's nicht so kompliziert, oder?
Nimm uns das Komplizierte nicht weg, du. Das ist das Wasser, in dem okay. wir schwimmen.
Okay, also es,
nehmt uns, wie wir sind. Ja, wir versuchen es umgekehrt dann auch.
Okay. Gitta, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr für diese, ich würde sagen, sehr, zumindest für mich, amüsante, tiefgründige Reise durch die Welt der sogenannten Pogo-Fähigkeit, wie du es ja auch in deinem Buch beschreibst. Und jo, ich würde sagen, dann mal Tau, ne?
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.